Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Machbar, der Podcast für Alltagsmissionar. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Christian Kaspari und heute habe ich zu Gast den Oliver. Hallo Oliver.
Hallo.
Also Oliver, das hier mit den ganzen Kameras, ja. Am besten ist, wenn du mit mir redest.
Gut, machen wir es auch, ja.
Lass dich nicht von den vielen Kameras verwirren. Ja, wir freuen uns, dass du auch heute wieder mit dabei bist und dir mit uns Gedanken machen möchtest, wie wir denn ja irgendwie unseren Nächsten einen Schritt näher zu Jesus Christus bringen können. Wie wir unseren Glauben irgendwie authentisch im Alltag ja teilen und leben, sodass es auch neugierig macht, dass Menschen irgendwie Durst nach diesem Leben bekommen, dass du als Alltagsmissionar auch lebst. Ja, heute machen wir uns ein paar Gedanken darüber, warum es so wichtig ist, nicht nur ja allgemein eine Beziehung zu meinem Nächsten, zu meinem unmittelbaren Nächsten irgendwie aufzubauen, sondern ihn auch wirklich zu kennen und zu verstehen. Das ist ja so unser Anliegen. Weil wir glauben, dass es notwendig, dass eigentlich man kann bestimmt sagen, ein Schlüssel ist, dass man, wo man aufbauen kann, um wirklich Vertrauen zu schaffen, dass jemand sich für das Evangelium auch öffnet. Ne? Ja, warum denkst du, Oliver, ich habe dich so jemanden kennengelernt, der auch wirklich ein Interesse hat an Menschen und der auch in seinen Beziehungen ja wirklich wissen möchte, mit wem habe ich es zu tun und natürlich das Anliegen, was da auch mitschwingt, Menschen für Christus zu gewinnen. Was würdest du sagen, warum ist es wichtig, sein Gegenüber wirklich kennenzulernen?
Ich glaube, es ist aus verschiedenen Gründen wichtig, weil ein Hauptgrund, der für mich auch bedeutsam ist, es zeigt einfach auch Wertschätzung. Mhm. Wenn ich dem anderen Zeit gebe, mir zu erzählen, wer oder er oder sie ist. Aber ich denke, es ist einfach auch eine ganz essentiell wichtige Sache. Wenn ich zum Beispiel an den Römerbrief denke, wie der aufgebaut ist, merke ich, dass Paulus einen ganz großen Wert drauf gelegt hat, unser Leben mit Gott, wie nah oder wie entfernt ich von ihm stehe, ist wie eine Reise. Und wenn ich jemanden, der noch ganz am Anfang dieser Reise ist, Ratschläge oder Tipps gebe, die erst viel später notwendig sind, dann helfe ich ihm ja nicht damit. Mhm. Und so wie ein guter Diagnostiker, der sagt, welches Mittel kann dir momentan bei deinen Beschwerden helfen, auch erstmal rausfinden muss, was braucht der, wo liegt der Hase im Pfeffer, mhm. So ist es bei dieser geistlichen Not, die Menschen haben ja auch, wie weit oder nah steht der zu Gott. Wenn ich das herausfinden kann, das ist ja eine wahnsinnige Herausforderung, bei der uns Gott helfen muss, dann kann ich ihm auch adäquat eine Hilfe sein, kann ich ihm begegnen, so wie es wirklich passt. Mhm. Ja.
Wenn ich sage, dass ja zu verstehen, den anderen zu verstehen, die Grundlage bildet für eine Beziehung, in der man auch irgendwann dann offen über den Glauben sprechen kann und einen Austausch, einen Dialog darüber kommt, warum denkst du, dass es eine Grundlage ist? Also es geht ja, ich kann ja, oder wie, ich habe selber früher oft, und ich weiß es auch von manchen Christen, die das als eine große Herausforderung sehen und die eigentlich sagen, ja, ich habe doch meinen Job gemacht, ich habe ihm doch einfach das Evangelium gesagt. Mhm. Was fehlt da?
Mhm. Was fehlt da? Ja, also ich möchte ihm vielleicht sogar noch eins vorausschicken. Mhm. Wenn ich mir Jesus Christus in seinem Wort anschaue, dann merke ich, und auch wenn ich ganz vorne in die Bibel, in die Genesis schaue, merke ich, dass Gott wahnsinnig hohe Bedeutsamkeit auf Beziehung legt. Mhm. Das allein ist schon mal der Grund. Und wenn man Beziehung lebt, und jeder Mensch ist interessant, jeder Mensch ist ein Original auf seine Art, und das bereichert wahnsinnig. Mich bereichert es, mit einem Menschen in Interaktion zu treten, herauszufinden, der tickt so ganz anders als ich. Warum ist das so? Das bereichert mein Leben. Und genauso denke ich, wenn ein Gegenüber sagt, okay, ich lerne den anderen auch kennen, wir treten in Beziehung, das ist wahnsinnig bereichernd. Das ist ein Geschenk, was ich jemandem mache, dass ich mich öffne. Mhm. Und wenn der andere merkt, der schätzt mich wert, der hat echtes Interesse an mir, das ist die Voraussetzung dafür, dass der jetzt dann auch irgendwo mal was Persönliches preisgibt, das nicht nur, na, wie geht's da denn? Ja, eh gut, passt eh, wie wir sagen würden in
also
Österreich.
Also man hört, dass das du aus Österreich kommst.
Ja, ja, gell.
Aber du bist auch nur zugewandert, oder?
Ich bin seit 33 Jahren in Österreich, also bin fast mit den Österreichern mittlerweile ein bisschen
aber
besser
eigentlich vertraut. Bist du Rheinländer, oder?
Ich bin ein Rheinländer,
ja, klar. Er kann beides, wie ihr hört. Ja.
Da fasse ich mich dann schon an, wenn ich da bin. Aber manchmal rutscht es mir raus.
Ja, ja.
Nee, man hört, das ist schon so, ja. Wenn ich merke, der andere hat echtes Interesse an mir, dann weiß ich, okay, wenn ich dem jetzt mal was erzähle, der weiß das nächste Mal, wenn wir uns treffen, auch noch. Mhm. Wenn ich dann zum Beispiel sage, du, ich kann dir jetzt im Moment vielleicht bei deiner Not nicht helfen, aber ich teile sie mit dir, ich zeige Mitgefühl. Ich kann als Christ sogar sagen, ich kann momentan nichts anderes als mit meinem Herrn darüber reden, ich bete für dich. Ich habe festgestellt, dass das für die Leute wirklich wertvoll ist. Und dann fassen sie Vertrauen zu dir. Das ist wichtig für ein tiefes Gespräch.
Das ist gut. Also, um Beziehung zu bauen, um Vertrauen zu fassen, um eine Basis zu schaffen, das Evangelium auch teilen zu können und irgendwie auch auf ein offenes Ohr zu stoßen und nicht abgetan zu werden, als ja, der spinnt ja völlig mit dem, was will der überhaupt von mir, ist es ja total notwendig, Beziehung zu bauen und den anderen zu verstehen. Ne?
Ein Punkt ist mir jetzt auch noch so, geht mir so durch den Kopf, wenn wir mit Menschen über das Evangelium reden wollen, dann wollen wir persönlich mit ihnen reden.
Ja.
Nicht nur irgendwelche Argumente austauschen, auf unpersönlichem Niveau irgendwelche Fragen, theologischen Fragen diskutieren, wie es oft läuft, sondern eigentlich wissen wir, da geht es um unsere tiefsten Sehnsüchte. Mhm. Da geht es um das, was wir uns wirklich wünschen. Mhm. Und das ist in unserer Welt ja unüblich, dass wir darüber reden, ich habe eine unerfüllte Sehnsucht. Dann erscheinst du als schwach. Da lässt man nicht gerne die Verteidigung, den Firewall unseren Gelebten fallen, dass ich sage, ich kann dem anderen meine Schwächen nicht offenbaren. Aber wenn ich merke, da entsteht Nähe, ich spreche auch über meine Sehnsüchte und der andere merkt, eigentlich sind wir gar nicht so verschieden, dann kann derjenige auch mal sagen, okay, bei dem lasse ich mal die Verteidigungswände runter. Ich kann mich mal wirklich geben, wie ich bin. Und ich rede auch über meine Unvollkommenheit, meine Sehnsüchte. Aber dafür ist es notwendig, dass der andere merkt, der wird jetzt nicht einfach weggehen und mit anderen über mich reden, sondern der hat echtes Interesse an mir.
Mm. Das glaube ich. Wirklich. Das ist sehr, sehr wertvoll, ja. Und dann ist es auch so, dass irgendwie Vertrauen wirklich zum Zuhören einlädt, ne? Das Vertrauen, was geschaffen worden ist, ja. Ja, in dieser Podcast-Folge wollen wir darüber reden, warum es wichtig ist, unseren Nächsten in seiner Lebenswelt zu verstehen. Aber was heißt das eigentlich, seine Lebenswelt? Also ihr müsst wissen, also es ist bei uns, bei Heukebach, so ein Begriff hier auch für die von den Teams, die sich mit unterschiedlichen Zielgruppen beschäftigen, dass wir von Lebenswelt reden. Was meinen wir damit? Weil du bist ja auch in einem solchen Team. Ihr macht euch Gedanken über die 30- bis 55-Jährigen, so ungefähr, ne? Ja. 50-Jährigen im Kern, also die Erwachsenen heißen die bei uns, Team Erwachsene.
Ja.
Und deswegen ist es auch mit ein Grund, warum wir darüber reden. Nicht nur von deiner persönlichen Erfahrung, die du gemacht hast, sondern auch von der Beschäftigung gerade mit dieser Zielgruppe hier von Heukebach aus.
Ja.
Erzähl uns ein bisschen, was muss man sich unter Lebenswelt vorstellen?
Ja, Lebenswelt ist eigentlich das, von dem wir oft denken, ich kenne es, und im Gespräch dann feststellen, der lebt in einer ganz anderen Welt als ich.
Mhm.
Und gerade wir, die wir vielleicht schon ein paar Jahrzehnte mit Jesus leben, leben in einer ganz speziellen Lebenswelt, die oft mit den Alltagssituationen der Menschen, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen, gar nichts mehr zu tun hat.
Gib ein Beispiel.
Ich gebe ein Beispiel, ja. Wir Christen haben zum Beispiel eine Hoffnung, die an Jesus Christus gekoppelt ist, und wir schauen auf zum Beispiel die ökologische Zerstörung der Welt recht entspannt, weil wir sagen, wozu, Jesus kommt eh wieder, es gibt eine neue Welt. Wir haben eigentlich eine ziemliche Komfortzone diesbezüglich, haben keine Angst. Und dann sprichst du mit Menschen, für die es das Wichtigste ist, die Umwelt zu retten.
Mhm.
Warum ist das für den Menschen so wichtig?
Mhm.
Nicht abtun, sondern sagen, okay, in welcher Welt lebt der? Der hat eine Welt, die kaputt geht und hat keine Hoffnung. Und er versucht alles, er klebt sich auf die Straße oder kauft sich ein E-Auto oder was, und er versucht alles und investiert ganz viel in dieses Ziel, die Welt zu retten.
Aus Angst davor, nicht
aus
mehr
Angst
ein Leben
davor,
zu können.
Dass diese Welt kaputt geht und in 1 bis 2 Generationen gar kein lebenswertes Leben mehr möglich sein wird. Und investiert alles diesem höheren Ziel.
Ja.
Und wir können das gar nicht nachvollziehen und begegnen so jemand dann vielleicht und sagen, das ist doch alles Quatsch.
Ist durchgeknallt.
Ja,
kann man dann so eine Angst haben als junger Mensch und sie auf die Straße kleben.
Aber nachzuvollziehen, da ist jemand engagiert, setzt wirklich Prioritäten und hat eine Überzeugung, hat ein Ziel, das ich nicht nachvollziehen kann und ist total hingegeben. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo ich sage, warum verstehe ich das so schlecht? Ich muss herausfinden, welche Sehnsucht steckt eigentlich dahinter. Mhm. Und da sind wir Christen manchmal so ein bisschen auf einem anderen Planeten, dass wir sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum ist denen das so wichtig? Oder warum können die mir nicht mehr zuhören? Warum sind die nicht mehr so wie ich? Und deswegen haben wir viel Zeit eigentlich damit verbracht, auch im Team Erwachsene, uns anzuschauen. Es gibt ja Wissenschaftler, die sich dem jahrzehntelang widmen, herauszufinden, wie ticken die Leute. Und es gibt ja auch verschiedene Lebenssituationen, in denen unsere Zeitgenossen leben, mit verschiedenen Prioritäten und Zielsetzungen. Es gibt aber auch Strukturen, wo man sagt, es gibt gewisse Sehnsüchte oder Lebensziele, die sind irgendwie parallel und man versucht, sie anders zu erreichen. Mhm. Und das ist wahnsinnig erhellend, einfach zu sagen, ich kann ein bisschen besser einschätzen, warum tickt er so anders, aber wie kann ich da auch eine Verbindung anknüpfen, wo ich sage, ich habe eine Alternative für dich, die aber deiner Sehnsucht entspricht. Die hilft dir in deiner Lebenssituation heraus aus der Orientierungslosigkeit.
Okay. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, würdest du sagen, bevor ich nicht weiß, wovon der andere träumt, was ihn erfüllt, was seine tiefsten Sehnsüchte sind, fällt es mir schwer, passgenau mit dem Evangelium anzuknüpfen, oder? Mhm. Also das Evangelium als universelle Wahrheit, als der Rettungsweg, das ist uns klar, aber wie schaffe ich die Brücke? Wie schaffe ich ihm eine Brücke, das auch nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern auch wirklich glauben zu wollen, einen Schritt näher zu Jesus zu kommen? Dafür ist es doch notwendig, besser zu verstehen, wie derjenige tickt und die Welt sieht. Mhm. Ist das so ungefähr?
Ja, ich sehe das so und ich sehe das ja auch, wenn ich das Neue Testament lese, wenn ich dem Herrn Jesus begegne, finde ich dieses Prinzip auf Schritt und Tritt. Jesus, der Herr Jesus hat sich immer in die Lebenswelt der Leute hineinbegeben, hat sich ein Stück weit in ihre Schuhe gestellt und hat gesagt, ich weiß, wie es dir geht. Und er wusste es tatsächlich, das ist sein Vorteil uns gegenüber, dass er die Herzen der Menschen gekannt hat und in dieser Situation immer genau sagen konnte, ich komme in deine Lebenswelt hinein, ohne ganz Teil davon zu werden und biete dir einen Ausweg heraus aus deiner Zwangslage, wo du strugglest und herumruderst und das sehe ich dort bei ihm und deswegen gibt der Herr Jesus in den Evangelien auch eigentlich nie 0815 Standardantworten, sondern zugeschnitten auf die Lebenswelt des Menschen, mit dem er gerade da auf einem Platz zusammen ist.
Das sieht man ja öfters. Ein schönes Beispiel dafür ist auch die Geschichte in Johannes 4 mit der Frau am Brunnen. Ne? Wie er dieser Frau begegnet, wie er herausfindet, weiß es natürlich. Er ist natürlich da klar im Vorteil uns gegenüber, aber ich sage auch immer, wir dürfen uns ja auch von Gott führen lassen und er hat uns seinen Geist gegeben und er kann uns auch in den Begegnungen, wie wir fragen und so weiter, wirklich die Klarheit darüber schenken, wo der andere steht. Ja. Aber wie der Jesus selber dieser Frau da am Brunnen begegnet und herauskristallisiert, was ihre eigentliche Sehnsucht ist. Ne? Beziehungen, Männer, die sie gehabt hat, weil sie irgendwie Erfüllung gesucht hat in diesen Beziehungen und er bietet ihr lebendiges Wasser an.
Ja, und er macht es auf eine Art und Weise, die für sie total überraschend war. Ja. Weil sie das erste Mal vielleicht erlebt, dass ein Mann, von dem sie bisher immer nur enttäuscht worden ist, von den Männern, dass ein Mann in einer Wertschätzung und obwohl er weiß, wer sie ist, so einfühlsam mit ihr umgeht, wie sie es wahrscheinlich hier im ganzen Leben noch nie erlebt hat. Ja. Und das öffnet sie. Ja. Dieser Mann könnte die Antworten wissen, die ich suche.
Auch in einer Achtung irgendwie. Ja. Ne? Er schickt ja den Jünger noch weg, ne, dass sie ihm da nicht reinquatschen.
Weil sonst unmöglich. Am Brunnen. Ja, die Frau wäre weggelaufen, wenn sie das sieht. So da sitzen Männer. 13 verrückte Juden, da gehe ich nicht hin. Ja, ja. Einer ist schon schlimm genug, aber das überlebe ich.
Aber sehr, sehr empathisch wieder. Und jetzt auf der anderen Seite. Manchmal begegnen dir auch solche Christen, die sagen, ja, aber das verstehe ich nicht. Das Evangelium, das muss doch einfach raus. Wir müssen es doch nur sagen. Alles andere muss doch der Herr machen. Da muss ich doch mir nicht Gedanken machen über meinen Nächsten. Der muss einfach das Evangelium hören und Buße tun. Was würdest du dem sagen?
Schade. Wenn du so mit Menschen umgehst, lebst du ein armseliges Leben. Weil das, was uns reich macht, ist, Zeit in Begegnungen und in Beziehungen zu investieren. Jedes Gespräch mit jemandem, der dich vielleicht überrascht, weil er anders denkt als du, macht dein Leben reich. weil wir von Gott so gemacht sind, eigentlich auf Beziehung. Sogar die schwierigen Beziehungen bereichern mich. Das heißt, das ist mein erster Punkt, wo ich sage, schade für dich. Es geht dir viel durch die Lappen, wenn du in dieser Einstellung durch die Welt gehst. Aber natürlich ist auch der Punkt, dass ich mich dann mal frage, wie wäre es, wenn jemand so mit dir umgeht? Das ist letztlich das, wo wir uns dann vielleicht gekränkt zurückziehen und sagen, der andere lädt mich ja sowieso bloß immer ab, der macht sich gar keine Mühe, mir zuzuhören. Also dann sage ich, Moment, da liegt dann der Ball bei dir. Geh du den ersten Schritt und zeige du erstmal Wertschätzung, dass du sagst, du bist für mich nicht nur eine Nummer. Ich glaube, und das ist vielleicht so, also meiner Erkenntnis nach, meiner bescheidenen nach, diese Haltung, ich sage dem anderen, was er wissen muss und ich habe meine Verantwortung erfüllt, ist ein sehr ich-bezogener Ansatz.
Es ist total lieblos auch. Ja,
es geht eigentlich nur um mich. Ja. Ich will meinen Job gemacht haben und damit habe ich das abgehakt. Und sehr egozentrisch.
Ja, und wirklich lieblos und irgendwie gar nicht so wie der Herr Jesus. Mhm. Weil er hatte wirklich Interesse an dem Menschen. Mhm. Ja, und wenn wir seine Botschafter sind hier auf der und das auch so leben, dann müssen wir doch auch schauen, wie hat es er gemacht. Mhm. Ja? Und als Alltagsmissionar kommt das gar nicht gut an, wenn man auf diese Weise mit Menschen umgeht. Ja. Ja, also, ich muss verstehen, wovon man gegenüber träumt, um besser mit dem Evangelium anknüpfen zu können. Mhm. Echtes Interesse daran, dem anderen zu haben. Wie kann ich da hinkommen, Oliver? Was würdest du sagen, auch aus deiner Erfahrung? Wie kann ich da hinkommen, dass ich den anderen nicht nur als ein Evangelisationsobjekt sehe. Selbst wenn ich mich bemühe, also ich sage, ja, ich möchte ihn gerne gewinnen, ich möchte das auch empathisch machen, ich möchte ihn auch kennenlernen und verstehen, aber das hat ja auch irgendwo alles mal seine Grenzen. Jetzt muss ich aber doch mal irgendwie, also ich will ihn bekneten und bearbeiten und so. Wie kann ich es für mich selbst verhindern, ihn als Evangelisationsobjekt zu sehen und mich daran abzuarbeiten?
Da fällt mir zuallererst die goldene Regel ein, wie würde es mir gehen, wenn ich so unpersönlich behandelt werden würde, wenn der Jesus sagt, behandle die anderen so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest, dann ist es mal ein erster guter Ansatz zu sagen, wenn jemand zu mir kommt und mir eine 0815 Lösung für mein Problem anbietet und ich merke, dem geht's gar nicht drum, dass er mir wirklich hilft, dann zählt das für mich auch nicht. Und das geht genauso in die andere Richtung natürlich auch. Das ist mal ein Punkt, wo ich sage, aber was mir eigentlich hilft, ist eben auch durch die Brille von meinen Jesus-Menschen zu betrachten und zu sagen, der Jesus war eigentlich nicht so. Der hat auch mal klare Post geredet, aber dann hatte er sich vorher, er hatte den Vorteil erkannt, das Herz der Leute, aber wir haben eben über die Frau am Brunnen gesprochen, wenn man nur ein Kapitel vorausgeht, wo er mit dem Theologen Nikodemus redet, dem hat er sowas von, ist er sowas von in die Parade gefahren. Der hat ganz blöd ausgeschaut hinterher, könnte man sagen. Warum macht der Jesus das? Weil er genau gewusst hat, den muss ich aufrütteln. Ja. Aber er kannte sein Herz. Er wusste, wo er hineinstechen muss.
Ja, ja, genau.
Und das war letztlich auch persönlich.
Ja.
Und wo ich sage, das ist das, wo ich mir Zeit nehmen soll und fragen muss, okay, wo steht der andere? Kann ich das beurteilen, wo ich dann auch wirklich persönlich antworte? Also ich den an Jesus anzuschauen und letztlich ist ein Ausdruck von Liebe, dass ich den ich teile damit. Mm.
Oliver, warum tun wir uns als Christen oft schwer, uns danach auszustrecken, irgendwie die Sehnsüchte unseres Gegenübers herauszufinden, bevor wir anfangen, das Evangelium zu erklären? Also, du hast gesagt, es ist total wertvoll und dir entgeht etwas, wenn du da nicht investierst in Beziehungen, weil Gott uns auch so auf Beziehungen angelegt hat. Es ist sehr bereichernd und trotzdem fällt es uns dann manchmal schwer. Wir haben untereinander, also Christen unter Christen, durchaus Fähigkeiten, Interesse zu haben aneinander. Aber warum fällt uns das, je andersdenkender der andere ist, je mehr andere Denkvoraussetzungen er hat, je schwieriger fällt uns das und scheint er uns weiter weg. Warum ist das so?
Warum ist das so? Ja. Sicher ist es so, weil es einfach auch herausfordernd ist, anstrengend ist. Ich muss ein Stück weit mich selbst zurückstellen, natürlich. Mhm. Das ist nicht einfach mal so erledigt und das fordert mich natürlich heraus. Mhm. Also, das Beziehungen sind einerseits bereichernd und schön, aber sie verlangen auch den ganzen Einsatz. Das ist vielleicht ein Grund, wo wir sagen, gibt es nicht irgendeine Standardlösung. Wir haben immer so den Hang, alles zu standardisieren, ein bisschen zu ökonomischer zu machen. Geht das nicht in dem Gebiet auch? Sag mir, wie ich in 5 Minuten das Evangelium erkläre, dann bin ich fertig. Das ist, glaube ich, auch unser Problem, dass wir sagen, es ist einfach herausfordernd, vielleicht sogar anstrengend, das zu tun. Vielleicht ist das eine Antwort von mehreren. Ja.
Mhm. Du bist jetzt auch schon einige Jahre unterwegs mit dem Herrn. Du bist viel im Dachraum unterwegs, hältst selber auch Vorträge, machst so Vortragsreisen. Mhm. Führst evangelistische Bibelgesprächsrunden, wo du wirklich mit aufgeschlagener Bibel Fragen an den Bibeltext, meistens wahrscheinlich so ein Buch im Neuen Testament, ein Evangelium. Was würdest du sagen, wenn du Menschen kennenlernst, gibt es da Überschneidungen bei den Dingen, die Menschen bewegen, die du nicht erwartet hättest? Also verschiedene Regionen und Menschen, denen du dort begegnest, sei es jetzt über räumliche Distanz oder große Altersunterschiede. Ihr habt ja auch gerade, ich glaube, 25 oder 28 bis 50-Jährige, das ist ja schon eine große Altersspanne. Mhm. Auf welche Sehnsüchte oder Bedürfnisse stößt du in deinen Beziehungen immer wieder?
Da gibt es natürlich viele Unterschiede, auch gerade in den Altersgruppen. Ich habe eben der letzten Zeit auch relativ viel mit Leuten geredet, was das Thema Identität betrifft. Das ist ja eine Frage, die eigentlich omnipräsent ist. Wir sind ständig damit beschäftigt, an unserer Identität zu basteln. Und gerade die, sage ich jetzt mal, die Generation vor mir, nach mir, ist schon voll in diesem Sog, dass ich mich, also meine Außenwahrnehmung generieren muss. Wir arbeiten ständig an unserer Identität und doch kommen wir irgendwie nicht zum Ziel. Und da stelle ich zum Beispiel fest, dass die Generation, meine Generation und vielleicht noch ein paar Jahre älter, dass die sich sehr stark über Leistung definieren. Und wenn du dann Bibel liest, kommt ganz oft eben dieses Thema, ich muss eine religiöse Leistung erbringen, um bei Gott angenehm zu sein. Und für mich ist das ein Stück weit erwartbar. Ich komme auch ursprünglich aus dem Katholizismus. Das ist dann schön, wenn du die Leute überraschen kannst in der Situation, manchmal auch verunsicherst, um zu zeigen, das ist Jesus gar nicht so wichtig am Anfang. Ob du funktionierst oder nicht, das entscheidet nicht darüber, ob Gott dich liebt. Aber dann ist man manchmal ganz erstaunt, wenn dieses Thema, das du vielleicht in deiner Generation gewohnt bist anzusprechen, bei einer jüngeren Generation nicht mehr so verfängt, weil die diesen leistungsbezogenen Identitätsbegriff nicht mehr hat. Wenn du da davon sprichst, ja, dass wir Gott beeindrucken wollen, indem wir etwas leisten, dann können die das nicht mehr so nachvollziehen. Die haben, ich will nicht sagen, die sind weniger betriebsam oder weniger hingegeben als wir, die wir ein paar Jahre älter sind. Aber du merkst, ihre Identität bestimmt sich weniger über das, was habe ich geleistet, wie fleißig bin ich, und sondern mehr über andere Dinge, die uns vielleicht gar nicht so bedeutsam sind, über auch ehrenamtliche Aktivitäten im persönlichen Bereich, über das, wie meine Freizeit für mich funktioniert, ob ich in dem Bereich Exzellenz zeige, wo wir vielleicht gesagt hätten, das ist doch Spielerei. Also, oder wie ich mich darstelle, ist vielleicht viel bedeutsamer. Aber dann zu sagen, okay, es gibt in der Schrift auch Menschen, denen einfach nur die Außenwahrnehmung wichtig war. Und wo man dann sagen kann, auch Jesus hat auch mit solchen Menschen Kontakt gehabt und mit ihnen gesprochen und ist auch ihnen nachgegangen und ihnen wirklich begegnet. Also das ist nur so ein Beispiel, wo ich merke, wir ticken in den Generationen einfach auch anders. Und dann einfach nur zu sagen, ja, die Jungen sind so und so, das hilft ja nicht.
Nee,
ich will ja eine Gesprächsbasis finden. Und letztlich sehen wir uns alle danach, dass wir sagen, ich habe ein Selbstbild gefunden, mit dem ich gut leben kann, wo ich sage, ich weiß ein Stück weit, wer ich bin, und ich finde das in Jesus, und das ist irgendwo eine Sehnsucht, die wir alle haben. Da suchen wir sie auf verschiedene Art und Weise.
Ich glaube, so eine tiefe Sehnsucht ist auch neben Menschen irgendwie nach Bedeutsamkeit. Ja, also auch eine Bedeutsamkeit im Leben, aber auch über das eigene Leben hinaus irgendwie bedeutsam zu sein. Ne?
Ja, natürlich.
Und die Ansätze sind sicher verschieden. Ihr habt euch da auch als Team viel Gedanken zu gemacht. Mhm. Ihr habt ein Buch gelesen, Wie Glaube magnetisch wird, von Daniel Strange heißt er, glaube ich. Ne? Damit hast du dich auch beschäftigt. Und ihr habt da so Bedürfnisse oder Sehnsüchte von abgeleitet. Magst du da ein bisschen drüber erzählen?
Mhm. Ja, sehr spannend, weil wir uns eigentlich auch in unserer Arbeit immer wieder neu erinnern müssen. Kommen wir wieder zu den Basics. Lassen wir das auch unsere Arbeit bestimmen. Mhm. Wir haben da eigentlich herausgefunden, dass es eigentlich hauptsächlich vier Sehnsüchte gibt, die wir definiert haben. Das variiert natürlich, je nachdem, welche Veröffentlichung man anschaut, aber das überschneidet sich auch. Und wir haben da so ein Akronym, so eine SWIM, haben wir gesagt. Also okay. Man könnte sagen, wenn man diese vier Sehnsüchte irgendwie gestillt hat, dann hält man sich über Wasser. Also
das S steht
für Sinn, dass man wirklich sagen kann, macht mein Leben Sinn? Lebe ich für etwas, was mir Bedeutsamkeit in diesem Leben gibt? Mhm. W steht für Weisheit, wo es eher um die Frage geht, wie komme ich durch das Leben? Wie werde ich erfolgreich, jetzt nicht nur im monetären Sinne, sondern auch in meinen Beziehungen und so weiter? Dann das I steht natürlich für Identität. Wie kann ich herausfinden, wer ich wirklich bin? Und dass ich das irgendwo auch schlüssig verkörpern kann. Und das M steht, da gehört eigentlich noch ein kleines H dazu, das ist ein bisschen, muss man ein bisschen erklären, steht für höhere Macht. Das ist eigentlich das, was du auch eben schon angesprochen hast, dass ich sage, ich lebe für etwas, was größer ist als ich selber. Mhm. Was meinem Leben Bedeutsamkeit und auch Dauerhaftigkeit, vielleicht sogar über mein biologisches Leben hinaus verschafft. Mhm. Und man kann wirklich erkennen, dass auf die eine oder andere Art jeder Mensch mehr oder weniger nach diesen Dingen strebt. Bei dem einen ist das eine stärker ausgeprägt, bei dem anderen das andere. Aber alle diese Trends, die wir heute sehen, ob das jetzt der ökologische Desaster ist, vor dem wir uns retten wollen, ob das nationalistische Züge sind, wo der eine ankämpft dagegen und der andere dafür ist, sind letztlich alles Symptome, Ausdrucksformen, dass man diese verschiedenen Grundsehnsüchte eigentlich stillen möchte. Und jeder versucht das irgendwie.
Ja, ganz spannend auch Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Mhm. Da gibt es ja auch ganz verrückte Ideen, wie man über den eigenen Tod hinaus auch noch irgendwie lebendig bleibt für die anderen. Bis dahin, dass man mit deiner gebrandeten KI irgendwie noch weiterhin kommunizieren kann, mir, als wenn du da wärst, obwohl du nicht mehr lebst. Ganz verrückte Sachen. All das irgendwie deutet darauf hin. Ne? Wenn du sagst, höhere Macht, also wir als Christen, wir wissen ja genau, was damit gemeint ist, aber du sagst, irgendwie ist das diese Sehnsüchte, die du aufgezählt hast, wie die Suche nach Sinn oder die Identität, der Wunsch, irgendwie Weisheit zu haben zum Leben, mündet doch irgendwie auch alles darin oder läuft daraus hinaus, oder? Wie würdest du?
Ja, ich will dir da nicht widersprechen, aber ich glaube, ob wir Christen so genau wissen, was eine höhere Macht für andere bedeutet, möchte ich mal in Frage stellen, weil für den anderen ist vielleicht der Fußballverein die höhere Macht.
Okay.
Dass ich sage.
Jetzt bin ich so jemand. Ja. Jetzt versuche mal ein praktisches Beispiel. Also ich glaube, Fußball, das ist mein Leben.
Ja.
Also ich lebe für den Fußball.
Ja. Ja.
So, und jetzt, du willst mich jetzt kennenlernen und willst verstehen, wie ich dann ticke.
Ja.
Also wie würdest du das interpretieren?
Ich habe gestern ein Beispiel von jemandem gehört, der gesagt hat, der hat sich für den christlichen Glauben sehr interessiert, wollte auch eigentlich eine Beziehung mit Jesus aufbauen und spricht mit einem Christen. Und ist in einem Fußballverein sehr aktiv. Und dieser Christ sagt zu ihm, wenn du Christ werden willst, musst du aber raus aus dem Fußballverein.
Na, echt?
Ist schon ein paar Jahre her, aber der hat gesagt, dann war für ihn klar, ich lasse doch meine Jungs in der Mannschaft nicht im Stich. Der war auf der Position Torwart und das war für den ein Hindernis, weil er gesagt hat, das hat auch was mit Loyalität zu tun. Ja, ich gehe da doch nicht einfach weg. Wir sind ein Team dort und ich trage dazu bei und wir wollen die Meisterschaft gewinnen und alles. Das ist mein Ziel. Und ich bin dort ein Teil von etwas Größerem. Und da kann ich doch nicht einfach. Und für ihn wurde das so dargestellt, das ist ein Widerspruch. War eigentlich nur ein Kommunikationsproblem. Er hat dann später mit einem anderen Christen gesprochen und hat diese Frage gestellt. Darf ich als Christ kein Fußball spielen? Und dann haben die geredet und er hat gesagt, du musst nur die Prioritäten klar kriegen. Wann willst du den Fußball spielen? Der sagt, am Samstag. Da sage ich, ist ja kein Problem. Dann kannst du trotzdem Gott am Sonntag in der Gemeinschaft mit anderen Christen begegnen. Das wäre vielleicht ein Problem, wenn das kollidiert. Mhm. Aber für den war irgendwo, das war ein Kommunikationsproblem, wo der Christ, der das vorher gesagt hat, hatte vielleicht gedacht, ja, wenn die immer am Sonntag Fußball spielen, wie will der da mit anderen Gläubigen Kontakt haben und so. Und das ist so ein Missverständnis, wo man sagt, hä, das geht doch nicht. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mhm. Aber das war für ihn eine Sache, mit der, an der er gelebt hat, nicht aus selbstsüchtigen Gründen, sondern wo er gesagt hat, ich bin doch Teil des Teams, ich bin da an was Größerem beteiligt. Klar. Und wir Christen könnten einfach fragen, warum ist denn das Fußballspielen so wichtig? Mhm. Und lässt sich das vereinbaren? Oder ist es dann, wenn du die allerhöchste, die wirklich bleibende Erfüllung in Christus gefunden hast, ist das dann überhaupt noch wichtig? Das geht dann eigentlich von allein, dass du diese Prioritäten klar kriegst. Gell?
Ja, ja.
Aber manchmal reden wir wirklich aneinander vorbei.
Gell? Ja. Ja, umso wichtiger wirklich zu verstehen, wie der andere das meint. Und lieber einmal mehr fragen, um Verständnis dafür zu bekommen, als einfach nur Haken dran und so ist das. Ja, gut. Mhm. Nun, jetzt haben wir ja gesagt, dass wir den anderen in seiner Lebenswelt verstehen wollen, als Basis, um wirklich über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Denn das Ziel ist ja immer irgendwie, dein Gegenüber irgendwie einen Schritt näher zu Jesus zu bringen, ja. Jetzt ist die Frage, wie macht man das denn ganz konkret? Also wenn ich jetzt bei meinem Freund merke, der sehnt sich nach einem klaren Sinn für sein Leben, hat sicherlich auch was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, wie ist meine Identität, hat auch was damit zu tun, dass er nach Weisheit sucht, wie will er sein Leben leben, aber er hat vor allen Dingen so ein Sinnproblem, weil für ihn macht das Leben keinen Sinn mehr. Vielleicht steckt er irgendwie in der Krise oder so. Der fragt und sucht ja nicht bewusst nach Antworten, sehnt sich aber schon danach. Wie kann ich denn dann da praktisch mit dem Evangelium anknüpfen an seine Lebenswelt?
Da muss ich zuerst, bevor ich einen Sinn anbieten kann, muss ich mir vielleicht die Frage stellen, was ist für mich als Christ der Sinn? Dass ich sagen kann, okay, ich habe eine Lebenserfüllung gefunden. Wenn ich zum Beispiel sage, der Hauptsinn in meinem Leben ist, dass ich in eine Lebensbeziehung mit Jesus Christus, mit Gott eintrete, weil das viele andere Fragen auch klärt und dann mich in dieser Beziehung für die Ziele Gottes einbringen kann. Wenn ich das als mein Lebensziel definiert habe, dann kann ich mich fragen, wo sind Parallelen bei dem anderen? Gibt es irgendwas, wo ich anknüpfen kann, wo ich merke, der andere tickt eigentlich ähnlich, aber er sucht sein Glück auf einem anderen Gebiet? Dann kann ich vielleicht eine Parallele herstellen und sagen, schau mal, so, das ist doch eigentlich ähnlich. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Jungunternehmer die Bibel gelesen. Wir haben irgendwann abgebrochen, weil sich herausgestellt hat und er auch klar verstanden hat, dass der Lebenssinn, den Jesus ihm anbietet, momentan noch nicht mit seiner Sinnsuche übereinstimmt. Wir sind relativ schnell drauf gekommen, dass sein Sinn im Leben ist, erfolgreich, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. Darüber Anerkennung zu generieren, auch, dass die anderen ihn toll finden. Und irgendwann sind wir zum Beispiel im Markus-Evangelium auch an die Stelle gekommen, wo Jesus vom vielfältigen Ackerfeld spricht. Und dann ist ihm und uns beiden ganz klar geworden, er hat so viele andere Bereiche, wo er nach Lebenssinn sucht. Und ihm wurde klar, eigentlich ist das nicht das, wo ich meine Erfüllung finde. Er merkt das ja auch selber, dass er nicht damit ans Ziel kommt. Er hat mehr Probleme eigentlich. Aber er hat dann trotzdem eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, brechen wir hier ab mit dem Lesen gemeinsam. Ich gehe wieder mehr in meine Firma. Ich muss da meine Priorität setzen. Das ist mein Lebenssinn momentan. Auf den ersten Blick ist das total traurig. Aber andererseits bin ich auch dankbar, weil ich gemerkt habe, er hat verstanden, was Gott ihm sagt. Ja. Gott hat zu ihm gesagt, du kannst deine eigenen Wege wählen, um diese Sehnsucht zu stillen. Aber das ist nicht kompatibel mit dem Weg, den ich dir zeige. Und ich finde es gut, dass er die Kosten überschlagen hat.
Ja.
Er hat verstanden, was Jesus ihm eigentlich anbietet, aber er hat gesagt, momentan ist das für mich noch nichts. Aber ich habe Hoffnung, dass sich das nochmal ändern wird, dass er zum Fruchtbringen findet, wenn er vielleicht noch ein bisschen länger versucht, seinen eigenen Weg zum Sinn zu gehen. Aber ich glaube, wenn wir mit Menschen die Bibel lesen, ist das Höchste, was wir erreichen können, dass sie die Herausforderung Gottes verstehen und dann selber Entscheidungen treffen, will ich meine Strategien meine Sehnsucht zu erfüllen, ändern, von Jesus bestimmen lassen oder will ich weitermachen wie bisher?
Hm. Ja, sehr gut. Kommen wir noch ein bisschen, da müssen wir auch bald zum Ende kommen, kommen wir noch ein bisschen zu ein paar praktischen Tipps. Wie lange hörst du zu und reagierst, interagierst du, bis du mal inhaltlich anknüpfst? Ist es sehr individuell oder hat man da irgendwie das Gefühl, jetzt bin ich so, ist der andere so weit, ich habe ihn verstanden, ich kann mal da in den nächsten Schritt gehen?
Also ob ich da jetzt so der absolute Fachmann bin, will ich jetzt gar nicht so behaupten, aber ich würde dem zuneigen, was du sagst, ist total individuell. Aber eins ist natürlich klar, so etwas erfordert Zeit. Und natürlich ist der eine ein offenerer Typ, wo du sagst, du triffst dich und der erzählt dir schon beim ersten Treffen seine ganze Lebensgeschichte, vielleicht wie er aufgewachsen ist, was ihn so geprägt hat. Dann kommst du natürlich viel schneller mal auf den Punkt, wo du sagst, aha, ich weiß, warum dir das und das so wichtig ist. Vielleicht, weil du das von zu Hause schon so eingeprägt bekommen hast. Und dann gibt es natürlich wieder Leute, da kannst du deinen ganzen Abend mit verbringen und du bringst keine drei vernünftigen Sätze raus irgendwo und du schweigst viel, was ja auch okay sein kann, aber da brauchst du da ein bisschen länger. Also deswegen so ein Zeitlimit setzen ist schwierig. Aber natürlich, ich denke, so ein Marker ist einfach, wenn du wirklich mal fragst, wie geht es dir? Und der andere nicht nur sagt, ja, eh gut, oder ja, wir schaffen das schon, irgendwie so eine Plattitüde, sondern wirklich dann nochmal sagt, so und so, dann merkst du, glaube ich, okay, wir haben eine Gesprächsbasis gefunden, die über das Alltägliche hinausgeht. Und vor allem, und das ist eigentlich, wo wir abhängig sind, Herr, öffne du eine Tür. Und dann wirklich sensibel auch zu sein, nicht jetzt zwanghaft, aber zu sagen, Herr, ich warte jetzt auf vielleicht Signalworte in unserem Gespräch. Und wenn und der andere, so wie beim Nikodemus, wo der zu Jesus kommt und Jesus ihm sofort das Thema vorgibt, der kannte sein Herz. Aber letztlich manchmal werden Fragen gestellt und ich merke, der versucht vorsichtig das Thema aufzubringen, was ihm eigentlich wichtig ist, aber traut sich noch nicht so. Da müssen wir wirklich auch sensibel sein. Ja. Und dann auf diese Signalworte nicht jetzt insistierend, aber wirklich natürlich einzugehen, zu sagen, aha, ist das Thema für dich wichtig? Du hast es jetzt schon das dritte Mal angesprochen heute Abend. Was ist da jetzt los? Ist das jetzt wirklich für dich interessant? Manchmal gibt uns Gott auch so ein Beispiel. Ich bin, eine kleine Sache, bei uns beim Discounter steht vor der Tür ein Mann aus Nigeria, was ich mittlerweile weiß, der Zeitungen verkauft. Und ich sehe den mehrmals die Woche, wenn ich im Einkaufen gehe. Und ich grüße ihn immer und fertig. Und irgendwann komme ich an ihm vorbei und habe den Eindruck, wir haben auch schon geredet, wo er herkommt in Nigeria, ob er Familie hat, warum er da ist. Also viele Sachen, die man halt so fragt. Und irgendwann komme ich an ihm vorbei und ich merke, der ist heute anders. Er schaut heute irgendwie bedrückt rein. Und beim Rausgehen vom Einkauf bin ich nochmal zu ihm hingegangen, habe gesagt, du schaust heute anders aus als sonst. Was ist los? Und dann hat er mir erzählt, dass er gerade mit seiner Familie telefoniert hat, dass sie Probleme haben zu Hause. Er hat drei Kinder und die Frau hat so viel Herausforderungen und er kann nicht da sein. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist ihm wichtig. Und dann haben wir eine ganze Zeit eigentlich geredet. Und das ist vielleicht, wenn man sich gut kennt, merkt man Unterschiede zum Beispiel. Oder du merkst, jemand spricht dein Thema ganz bewusst an. Also das erfordert einfach ein Stück weit diese Sensibilität zu sagen, achte auf Veränderungen bei dem und ich höre gut zu und dann merke ich, heute ist irgendwas anders oder das Thema scheint ihm jetzt wichtig zu sein. Und dann nicht zu sagen, okay, über Gefühle redet man als Mann ja nicht, dann auch mal sagen, du, ich habe den Eindruck, es geht dir nicht gut. Und wenn vorher genug Zeit war, wo der gemerkt hat, der geht nicht einfach nur an mir vorbei, der setzt sich auch mal zu mir her, das geht ja auch so im Beruf ist es ja dasselbe. Wenn du mit der Kollegin nur Sachen besprichst, die gerade für die Firma wichtig sind oder mit dem Kollegen, dann denken die, okay, was will ich mit dem reden? Aber wenn du auch ab und zu mal fragst, wie geht's dir denn so und von dir ein bisschen was erzählst, ich habe das bei einer Kollegin gehabt, die dann wirklich zu mir kam und von der Krebserkrankung ihres Freundes, ihres Lebenspartners berichtet hat. wo ich dann auch gesagt habe, ich bete für dich. Mhm. Und sie hat es wirklich als ermutigend aufgenommen und dann haben wir immer mal wieder drüber geredet. Und wo man sagt, okay, dann vertieft sich die Beziehung. Aber es liegt ganz viel dran, bin ich auf Empfang, dass ich auch merke, wow, heute ist was anders bei dem. Und wenn aber vorher schon eine freundschaftliche Beziehung da war, dann öffnen die sich auch.
Oliver, ich bin sicher, du hast auch Fehler gemacht.
Du vermutest richtig.
In dem Beziehungsbauen und dem anderen kennenlernen. Was würdest du sagen, was ist so ein Fehler, der dir eingefallen ist, der vielleicht auch unseren Alltagsmissionaren, die hier zuhören oder zuschauen, irgendwie eine Hilfe sein kann, dass sie nicht den gleichen machen?
Also mein Hauptfehler, das ist vielleicht nicht bei jedem gleich, aber mein Hauptfehler ist, dass ich viel zu viel rede.
Aber es ist angenehm mit dir.
Ja, das, jetzt ermutigst du mich auch noch. Nein, aber ja, es gibt auch Menschen, ich bin ein Typ, der sagt, ich verarbeite, was ich denke, auch im Reden und dann muss der andere manchmal herhalten und erfährt mehr von mir als ich von ihm.
Ja, das fühle ich.
Also ich muss mich zurückhalten dann auch manchmal und sagen, Mensch, meine Frau ist manchmal dann dabei und sagt, heute hast, der weiß jetzt alles Mögliche von dir, aber du hast gar nicht gefragt, wie es dem geht. Und ich mir, wer hast eigentlich recht. Also das ist, aber natürlich auch im geistlichen Umgang, das habe ich auch manchmal sicher falsch gemacht, dass ich so ein Stichwort, das der andere mir gegeben hat, manchmal, das ist die andere Seite. Ich warte als Christ auf Stichworte, auf so Signalworte, wenn der andere sagt, Mensch, die Welt ist doch verrückt und sowas. Und dann fahre ich sofort los und sage, und jetzt kriegt er die vier geistlichen Gesetze. Das ist mein Ansatz.
Und besser wäre zu fragen, ja, was meinst du denn damit, die Welt ist verrückt? Also der Wert guter Fragen, eher nicht von mir aus reden, sondern mehr fragen.
Genau, und ich habe dann einfach gesagt, so, jetzt kriegt er die volle Packung. Und dann war ich ganz happy hinterher, aber es hat in der weiteren Entwicklung hat es überhaupt nichts gebracht.
Nee.
Dass ich eher dann sage, okay, und auch dann während des Gesprächs, noch ein bisschen die Neugier aufrecht erhalten, dass ich sage, ich finde auch, dass die Welt verrückt ist, aber ich weiß auch, warum.
Mhm.
Und einfach mal die Frage, und wenn der dann will, fragt er eh selber nach, wie meinst du das jetzt?
Ja.
Also ich habe das erlebt in einer neuen Arbeitsstelle, wo ich war, da hat einer mir ein Stichwort gegeben und ich habe die ersten zwei Tage nur Fragen beantwortet über mich und über meinen Glauben und wie wir über die verrücktesten Themen in der Welt denken. Und dann habe ich 10 Jahre dort gearbeitet und dieser Mann hat nie wieder mit mir über den Glauben geredet, weil er schon alles wusste oder meinte zu wissen über mich. Mhm. Wo ich dann hinterher gedacht habe, ich hätte ihm eigentlich nur ein paar Häppchen geben sollen und erstmal warten sollen, warum der mich das überhaupt fragt und eher mal erstmal ihn kennenlernen und schauen. Mhm. Also mein Problem ist oft, ich gebe den Leuten viel zu viel Informationen, die sie eigentlich momentan gar noch nicht hören wollen. Ja.
Also die Frage hinter der Frage oder die Frage hinter der Aussage zu verstehen, warum tickt er? Ja. Warum fragt er das überhaupt und welche Denkweise steht denn? Das ist sicherlich die Herausforderung, wenn es das herauszukriegen, welche Identität hat denn mein Nächster?
Und auch dann so Sehnsüchte zu formulieren, dass es auf die Fragestellung eingeht.
Ja, genau.
Nicht dann irgendeine Standardantwort geben, sondern vielleicht mit den Worten, die der andere verwendet hat, auch wirklich zu antworten und wirklich auch auf das Problem ganz persönlich einzugehen, hat der Jesus ja auch gemacht.
Ja. Wie vermittle ich meinem Gegenüber echtes Interesse? Er soll ja nicht denken, dass ich ihn nur aus Höflichkeit oder so frage oder auch gerade wenn er weiß, dass ich Christ bin, wie kann ich vermitteln, dass mich seine Meinung wirklich interessiert oder nicht das Gefühl hat, irgendwie, ja, das ist jetzt die Startrampe hier, um ein Glaubensgespräch aufzuzwingen. Bisschen haben wir schon drüber gesprochen.
Ja.
Würdest du da nochmal so zusammenfassend sagen?
Ich würde sagen, echte Wertschätzung zeigt sich daran, dass ich zum Beispiel mir auch merke, was der andere mir vergangene Woche gesagt hat.
Okay.
Wenn ich mit dem vergangene Woche über eine Not, über eine Sehnsucht oder irgendwas gesprochen habe, frage ich eine Woche später mal, wie geht's dir heute damit? Damit der andere weiß, okay, der hat mir wirklich gut zugehört. Und der weiß jetzt noch, was ich damals gesagt habe, das zeigt einmal Wertschätzung. Mhm. Oder sagt, okay, der denkt wirklich mit. Das ist eine Sache zum Beispiel. Eben also Wertschätzung zeigen und dann ganz persönlich eingehen und eben nicht unbedingt christliche Plattitüden, so Standardantworten, die man immer wieder verwendet, sondern wirklich es persönlich machen. Ja.
Sehr gut, ja. Mhm. Ich glaube, wenn man so wie ich ein Problem hat mit dem Behalten von solchen Informationen, ist es gut, sich das ein bisschen aufzuschreiben oder sich Eselsbrücken zu bauen. Ich finde das so faszinierend. Ich habe einen Nachbarn, Und er war sehr erfolgreicher Vertreter im Großhandel. Mhm. Und was ich an ihm wirklich bewundere, ist, er sieht einmal einen Menschen, der merkt sich seinen Namen und seine ganze Geschichte, weil er das alles erfragt hat. Und wenn er das nächste Mal wieder siehst, dann weiß der genau, wovon man geredet hat und knüpft da wieder an. Mhm. Und ich finde das so wertschätzend, als ich ihn kennengelernt habe, wir wohnen noch nicht so lange dort, wie dieser Mann mit anderen Menschen interagieren kann und wirklich signalisiert, boah, der hat wirklich Interesse an mir als seinen Nachbarn. Weil er diese ganzen Details behält und auch immer wieder, und was macht der Hund und wie war das da und wo fahrt er denn, wie war er denn im Urlaub, wir wolltet doch dort und dorthin und solche Dinge, richtig toll.
Und der will dir nichts verkaufen.
Nein, er will mir nichts verkaufen.
Das weiß
ist ja im Ruhestand. Ja,
genau, der will dir nichts verkaufen und trotzdem, ich könnte mir vorstellen, der Mann hat verstanden, dass das sein Leben bereichert.
Er sagt, wenn er am Leben einfach teilnimmt. Das war der absolute Schlüssel. Und er hat so ein Interesse einfach an Menschen.
Ja.
So, ja. Wirklich gut. Kann ich von ihm lernen. Er ist noch nicht im Glauben, ich arbeite noch dran.
Das weiß der sicher schon.
Das weiß er, ja, das weiß er. Wir reden öfters drüber. Ja, wir haben uns heute damit beschäftigt, was es heißt, seinen Next in seiner Lebenswelt wirklich zu verstehen, verstehen zu wollen und warum überhaupt. Als Alltagsmissionar haben wir gesagt, wollen wir zuerst zuhören und versuchen zu verstehen und dann versuchen, ja, zu zeigen, wie können wir mit dem Evangelium an der Sehnsucht, sage ich mal, Parallelen finden und anknüpfen und dann einen nächsten Schritt zu gehen. Ja, einerseits hilft es natürlich, den christlichen Glauben irgendwie nahbar zu machen und konkreter werden, auch nächsten Schritt zu gehen. Aber vor allem ist es einfach die Art, in der wir mit Menschen umgehen sollten. Du hast oft öfters gesagt, das ist wertschätzend. Das ist so, wie der Jesus das gemacht hat. Und da wollen wir ihm ja nacheifern. Wenn wir uns ihn anschauen, dann ist das genau das, was er gemacht hat. Er hat Menschen gekannt und ihnen zugehört, obwohl er wusste, was in ihrem Herzen ist. Hat er ihnen trotzdem auch Fragen gestellt und hat irgendwie mit einer großen Empathie versucht, sie zu gewinnen. Ne? Und auch Leute haben sich abgewendet. Ja? Du hast eben das Beispiel von dem Unternehmer genannt, da dachte ich an diesen jungen, reichen Mann. Das war auch nicht kompatibel. Er dreht sich rum und geht weg und lässt Jesus da stehen. Ja. Ne? Und Jesus weiß auch, ja, okay, das ist jetzt nicht die Zeit, vielleicht später. Ja, es geht um echte Beziehung und nicht das Gegenüber als Evangelisationsobjekt zu sehen. Oliver, das hat mir Freude gemacht mit dir. Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, gerne.
Und deine Zeit hier. Ja, vielleicht zu euch, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns gerne. machbar@heukebach.org ist die Mailadresse. Und wenn euch Machbar gefällt, dann natürlich freuen wir uns über Kommentare, wenn ihr es weiterempfehlt, wenn ihr es teilt und liked. Das hilft uns, dass der Podcast einfach bekannter wird. Und wenn du das auf YouTube gesehen hast, hier die Podcast-Folge, dann drück auch gerne auf die Glocke, dann verpasst du keine neue Folge mehr. Und außerdem hilfst du dem Algorithmus, dass es irgendwie sichtbarer wird. So funktioniert YouTube natürlich einfach so. Ja, bleib unbedingt dran. Wir wollen das gemeinsam tun. Wir wollen gemeinsam entdecken, was es heißt, als Alltagsmissionare Menschen wirklich zu gewinnen, einen Schritt näher zu Jesus Christus zu bringen und irgendwie als Alltagsmissionare auch ja, wirkungsvoller zu werden und dabei nah an Gott zu bleiben und nah an den Menschen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.